Verleumdung, Rufmord, Mobbing. Zum dritten Advent. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist denn jetzt los? Advent, das ist doch so kuschelig und bedächtig und nett und dann ein Bild von einer verschneiten Holzhütte mit einem warmen Licht heraus und Kachelofen oder zumindest einem Adventmarkt, wo man ganz wunderbar hingehen kann und dort kann man dann saufen bis zum Umfallen und kauft dann für seine Kinder in China produziertes echtes Holzspielzeug von irgendwelchen Schnitzern, die natürlich das nicht geschnitzt haben, das ist alles Maschinenware, vollkommen gleichgültig. Also so, als wir es halt so an Advent nehmen. Nun, Advent ist der Vorlauf von Weihnachten. Weihnachten heißt nichts anderes, dass Gott Mensch wird, weil es anders nicht geht. Das darf man nicht vergessen. Also, der Sohn wäre auch lieber im Himmel geblieben, nehme ich an. Ja. Da hat er vor sich hingechillt und so weiter und so fort. Aber die Menschen sind einfach so drauf, dass es nicht anders geht, als dass Gott Mensch werden muss, damit die Erlösung in die Welt hineinkommt. Und Gott für die Verfolgten, für die Armen, für die, die sie nicht wehren können, die unter die Räder kommen. Das ist Christentum. Und deswegen ist Advent eine Sache, wo man sich damit beschäftigen muss, was überhaupt abgeht. Und was überhaupt abgeht, ist sehr oft nicht so lustig. Es war zum Beispiel für den Herrn Paulus nicht so lustig. Ich wiederhole ganz kurz, schilder kurz, wer der Herr Paulus ist. Der Herr Paulus ist eigentlich Jude und zwar ein ziemlich fanatischer Jude, ganz ein strenger, ganz gesetzestreuer Jude, dem diese neue Sekte der Christen ziemlich auf die Nerven gegangen ist und sie auch verfolgt hat und so weiter und so fort, bis er das sogenannte Damaskus-Erlebnis hatte, weil es in Damaskus passiert ist, oder bei Damaskus besser gesagt, und da dreht es ihn um. Und plötzlich ist er Christ, lässt sich taufen und wird dann zum ersten großen Missionar. Und zwar groß im Sinne jetzt einer großen Fläche. Also zuerst einmal wird er jahrelang herum im syrischen Bereich, darüber weiß man nichts, erwähnt er noch einmal kurz, scheint er nicht so viel Erfolg gehabt zu haben, weil sonst hätte er es wahrscheinlich gesagt. Und dann geht er in den griechischsprachigen Bereich hinein und da haben wir jetzt seine Briefe. Wie sagen wir Paulus Briefe? Naja, der ist von Ort zu Ort gezogen sozusagen und hat immer wieder eine Gemeinde gegründet nach eigener Schilderung, ist es wohl so, dass er Leute vor allen Dingen getauft hat und fürs Christentum gewonnen hat, die schon am Sprung waren, Juden zu werden. Also da gab es Leute, die waren mit diesen antiken Religionen nicht zufrieden, waren also vom Monotheismus und so weiter und so fort sehr fasziniert und die wollten sich aber nicht beschneiden lassen, respektive Volljuden werden, weil sie dann das ganze Ritualgebot einhalten mussten, was allein von den Speisegeboten her einfach irrsinnig schwierig ist, wenn man nicht gerade in Israel wohnt. Und diese scheinen also die ersten Christen geworden zu sein in der Missionstätigkeit des guten Paulus. Und Paulus ist jetzt davon ausgegangen, dass das Reich Gottes ganz bald kommt. Er ist davon ausgegangen, also alle, die er jetzt so tauft, die werden die halt alt werden, noch nicht wirklich normal gestorben sein, sondern da wird das jüngste Gericht schon da sein. Und das hat sich also als nicht ganz so richtig erwiesen. Es motiviert ihn aber dazu, ganz, ganz schnell möglichst die ganze Welt zu missionieren. Deswegen macht er was, zum Beispiel in Korinth, und zieht dann weiter. Und schaut, dass er einen möglichst großen Bereich erreicht, wo er Gemeinden gründet. Also das ist jetzt seine Motivation, deswegen zieht er weiter. Und dann kriegt er einen Fragebrief oder einen Brief aus zum Beispiel Korinth, wie wir es heute haben werden, wo ihm was geschildert wird und es Freunde und engagierte Leute bitten ihn halt, zu irgendwas Stellung zu nehmen. Und das Predigtext für diesen Sonntag, der ist im 1. Korintherbrief drinnen, im 4. Kapitel, der Anfang. Und alles, was wir daraus schließen können, ist, dass irgendwelche Leute ihn verleumden. Deswegen heißt es ja so. Rufmord an ihm begehen. Auf gut Deutsch Mobbing betreiben. Und Paulus ist jetzt da in einer ganz, ganz schwierigen Situation drinnen, weil er weiß natürlich nicht so richtig, wo es los ist, offenkundig. Sieht man dann auch im zweiten Korintherbrief, dass es eigentlich nicht weiß, sondern mehr oder minder herumraten muss, was da vor sich geht. Aber irgendwas ganz Wildes ist dort los. Es kann sein, dass das irgendwelche Leute sind, die gesagt haben, sie kommen in seinem Auftrag, oder dass es Leute gibt, die daherkommen und sagen, ja, das war sozusagen so die Basis, die euch der Paulus erzählt hat, und wir sagen es euch jetzt aber, wo es wirklich ist. Das heißt, er hat immer wieder das Problem, dass sie irgendwelche Leute auf seine Missionstätigkeit draufsetzen wollen, aus offenkundig eigenen Gründen. Jetzt ist nicht das Blöde, er kann nichts anderes machen, als einen Brief zurückschicken. Was soll er sonst tun? Ja, kann er nichts anderes tun. Und das ist eine furchtbare Situation für ihn. Nur dazu hat er also dieses Nichtwissen, was wirklich vor sich geht. Da geht irgendwas vor sich und er hat so bruchstückhafte Informationen, aber er weiß es nicht, er kann dem nicht wirklich entgegensprechen. Deswegen macht er jetzt zunächst einmal einen Versuch und sagt, Leute, bitteschön, über mich und Freunde, also über uns, sollt ihr nicht anders denken als Leute, die einen Auftrag haben, die Geheimnisse Gottes unter die Menschen zu bringen. Das ist so sein erster Ansatz. Also hört auf, irgendwas über mich zu reden, lasst mich einfach Missionar sein. Und alles, was ihr diskutieren könnt, ist sozusagen, was ich so als Missionar tue. Das ist, diese Briefe sind nebenbei bemerkt wirklich diktiert, offenkundig. Und der spricht einfach und der Schreiber sitzt dort und schreibt mit. Das heißt, es ist wirklich ziemlich gesprochene Sprache. Und es scheint dann so zu sein, dass das ihm selber aufgeht. Das ist schon ein netter Ansatz. Wir haben einfach einen Auftrag, also die Geheimnisse Gottes unter euch zu verbreiten. Aber das wird nichts helfen, weil geht's nicht. Das heißt, das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Menschen haben Aufträge und die sind, wenn sie Glück haben, klar und dann passt das. Nur leider hilft es nichts, weil solche Angriffe, Rufmordangriffe zum Beispiel, sind ja niemals auf die richtige Arbeit, auf den Auftrag hingerichtet, sondern die laufen ja von einer ganz anderen Ebene und das scheint er jetzt mitzukriegen und geht jetzt in seiner Argumentation auf was anderes um. Es geht jetzt nicht mehr um den Auftrag, den er treu erfüllt hat, sondern er sagt jetzt was ganz was Spannendes. Und es ist mir egal, welches Urteil ihr über mich fällt. Nicht einmal ich selber darf über mich selbst urteilen. Nur der Herr urteilt, denn er kennt die Gedanken und er bringt alles ans Licht, was verborgen ist. Genau dann, wenn der Herr kommt, spricht jüngstes Gericht, dann wird jeder die Anerkennung bekommen, die er soll. Wir haben hier unsere heutige Situation. Wir haben sie nicht nur in der Kirche. In der Kirche, sage ich nachher vielleicht noch was dazu, sondern das hat einfach heutzutage jeder am Arbeitsplatz. Also ich rede dauernd mit irgendwelchen Leuten, die mir erzählen, dass ihre Aufträge völlig unklar sind. Also einfaches Beispiel, das war damals noch ein Techniker bei Siemens und den haben sie geschickt, dass er Computerkassen reparieren soll. Also was weiß ich, irgendein Supermarkt halt, weißt du, diese Scannerkassen, und zur Scannerkasse steht. Dann fährt der dorthin, er soll es wieder zum Laufen bringen. Ja? Das Witzige war, dass es war sicher nicht witzig, dass es 40, 50 verschiedene Typen gibt. Er ganz jung dort war und einfach nicht gewusst hat, was er jetzt tun soll, weil keiner hat ihm gesagt, welcher Typus ist das. Es hat ihm auch keiner gesagt, schau, da ist das Handbuch dafür. Und dann war einfach die riesige Frage zum Beispiel, was tue ich jetzt? Und wenn er jetzt anruft und sagt, Chef oder so, ich weiß das jetzt nicht, dann wird er total zusammengeschissen aus dem einfachen Grund, weil er hat das ja zu wissen. Sein Auftrag lautet, das muss wieder alles funktionieren, aber man gibt ihm nicht die Möglichkeiten, sprich ein Handbuch, eine technische Dokumentation, sonst irgendwas, was er jetzt tun soll. Da hat gesagt, er ist durchgestanden, völlig fertig, hat sich überlegt, macht er jetzt ein Reset oder nicht? Weil die Vorstellung war, wo sind diese Dinge jetzt gespeichert? Er hat nicht einmal das erfahren. Also die ganzen Verkäufe dieses Tages, wenn er jetzt ein Reset reinhaut, sind die dann noch immer gespeichert oder sind die weg? Ist eine wichtige Frage. Nein? Und er hat dann gesagt, ja, es ist mir nichts anderes übrig geblieben, als das zu machen. Und er hat ein Reset gemacht und Gott sei Dank waren die trotzdem gespeichert. Er musste es riskieren. Er hatte einen Auftrag, aber dieser Auftrag war unmenschlich, nämlich die soll jetzt passen. Ohne dass ihm irgendwas geben. Das Gleiche mit einem jungen Elektriker, der gesagt hat, wie furchtbar das ist, der wird irgendwo hingeschickt zu einem Schaltkasten. Und in dem Moment, wo er aufsperrt, dann sieht er erst, was das überhaupt für eine Schaltung ist, die da drinnen ist. Dann muss er sich selber irgendwo im Internet zusammengoogeln, was das eigentlich ist und wie das eigentlich beschaltet ist und was jetzt überhaupt sein sollte. Das ist lächerlich. Nehmen wir beide Herren, haben natürlich gekündigt und machen heutzutage was anderes, sind in eine Arbeitssituation hineingegangen, wo man weiß, wo sie wissen, was sie tun. Das heißt, bei uns hapert es jetzt schon am Auftrag. Da hat's Paulus noch gut. Der sagt einfach, die Geheimnisse Gottes unter den Menschen zu verkünden, aus. Das ist schon ein riesiger Vorteil, aber ich weiß nicht, wie viele von Ihnen in Ihrem Arbeitsleben schon auf der Ebene, dass nicht einmal der Auftrag klar ist. Ja, und ich sage es jetzt als Pfarrer mal ganz ehrlich, also die Dienstaufträge der evangelischen Kirche sind nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche zu erfüllen, sondern ja, da musst, keine Ahnung, einen 48-Stunden-Tag und eine 20-Stunden-Woche erfinden dazu, dass das machbar ist. Also der erste Punkt jetzt, wo ist denn überhaupt der Auftrag? Wo ist der Auftrag? Da hat Paulus, wie gesagt, noch einen Vorteil. Und jetzt geht's aber weiter. Es hilft nicht einmal darauf hinzuweisen, zu sagen, ich habe den Auftrag eh erfüllt, also bitteschön, wo soll's? Weil irgendeiner dann mit Sicherheit daherkommen wird und sagen wird, ja, aber der Auftrag ist ja ein ganz anderer und so weiter und so fort. Nicht nur, dass die Schaltung repariert ist, sondern dass sie nie mehr wieder aussetzen wird. Was soll der arme Elektriker jetzt machen mit der Schaltung? Was soll er tun? Die ist eingebaut. Er kann irgendeine Baugruppe tauschen, kann sonst was tun. Er kann nicht einen Zauber wirken, dass die nicht wieder hin ist, weil vielleicht ist das ein Produktionsfehler, ist das von vornherein falsch. Und er kriegt's ab. Das heißt, dieser erste Versuch, bitteschön, ich habe ja eh getan, was ich tun sollte, das wirkt leider nicht, wenn wir in der Ebene der Verleumdung des Rufmordes und des Mobbings sind. Und jetzt hilft nur eines, und das möchte ich Ihnen mitgeben, das gilt ganz massiv für alle Pfarrer, die dauernd mit irgendwas ja in Schwierigkeiten drinnen sind, weil sie immer irgendeiner über uns aufregt, mit den irrwitzigsten Dingen, die daherkommen, da habe ich auch schon wirklich genug erlebt, ich sage es einmal ganz ehrlich, du musst jetzt für dich selbst sorgen, sorge für deine Seele. Und die Fragestellung ist, wie gehst du damit um? Wo ist das Urteil? Dass jeder von uns, gerade in der Arbeitswelt heutzutage, ja, ich sag's jetzt ganz ehrlich, wahrscheinlich mies behandelt wird, das ist eh klar. Ja, also wo ist der Chef noch, der hinter einem steht? Deswegen kündigen viele Leute, ja, und das hat sich jetzt also herumgesprochen in vielen Betrieben, leider nicht in allen. Bei weitem nicht, dass man hinter seinen Mitarbeitern stehen muss. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil sonst sind die weg. Es gibt eh zu wenig Facharbeiter. Und wer sich jetzt doch blöd spürt, gerade bei den jungen Leuten, die sind halt dann einfach weg. Und das ist richtig so, weil sie woanders hingehen. Die Fragestellung ist es dort wirklich besser? Das heißt, die Fragestellung ist der Beurteilung. Und die ist unendlich wichtig. Ja, wir werden dauernd beurteilt. Also mir tun immer alle meine Schüler so leid und deswegen lasse ich nie zu, dass irgendjemand blöd über Schüler redet, weil die werden nämlich pausenlos beurteilt. Also jede Stunde fängt an mit einer Stundenwiederholung, irgendwo schlägt der Blitz ein, erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit und dann hast du die letzte Stunde entweder drauf oder nicht, nicht? Und dann kriegst du ein Plus oder ein Minus und dann kriegst du ein Zeugnis und es wird dauernd beurteilt, immer, 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 mit der großen Frage, ob der beurteilende Mensch auch nur ansatzweise dazu befähigt ist. Aber gut, es wird beurteilt. Und wir müssen uns, und das ist jetzt psychisch überlebenswichtig, einfach auch sagen, du kannst jetzt gern was reden, aber wirklich urteilen kann nur einer, nämlich mein Herr und Heiland Jesus Christus. Ende. Der ist offenkundig der Ansicht, es gibt ein wunderschönes altes Kirchenlied mit der Strophe: Tu das Deine nur getreu, so wird des Herrn reicher Segen bei dir werden neu. Tue das, was dein Auftrag ist, so gut wie du es kannst, getreu. Ja, also nicht übertrieben, sondern mach's einfach, ohne dass du dich da in irgendwas hineinjagen lässt, und das Segen Gottes wird bei dir reich werden. Passt. Das ist es, meine Lieben, in dieser Welt, in der die Hysterie zunimmt und in unglaublichster Art und Weise, denken Sie nur an die Verschwörungstheorien und so weiter und so fort, alles psychisch brutalisiert wird bis zum Abwinken, wo dieses Beurteilen, jeder Depp glaubt, dass er irgendwas beurteilen kann. Ich sage Ihnen, ich kann ganz wenig beurteilen. Ich kann ein paar Dinge beurteilen, wie die habe ich gelernt und die habe ich noch einmal gelernt, die habe ich drittes Mal gelernt, da bin ich relativ sicher, aber das sind ganz wenige, den Rest muss ich eben vertrauen, dass es wer anderer kann, der das auch wirklich gelernt hat. Und jetzt bin ich in dieser Situation drinnen, als Mensch beurteilt und auf gut Deutsch verurteilt zu werden. Trottel, hat es falsch gemacht, ist eh unfähig und so weiter und so fort. Alles, was ich jetzt sagen kann, ist, mein Herr Jesus Christus wird mich beurteilen, nicht du. Ende. Das ist jetzt intrapsychisch extrem wichtig. Das ist das, was ich damit tun muss, was Sie damit tun müssen. Aus einem sehr einfachen Grunde. Wenn Sie sich widerstandslos beurteilen lassen von Hinz und Kunz, dann werden Sie irgendwann einmal zusammenbrechen. Tut mir leid, anders kann ich es nicht sagen. Das ist einfach das, was uns in unserem Leben droht, ist einfach ein psychischer Zusammenbruch, wenn Sie jedem Deppen erlauben, Sie zu beurteilen. Das können Sie nicht aushalten. Und wir als Christen haben diese wunderbare Möglichkeit dazu zu sagen, das Urteil steht dir nicht zu. Das Einzige, wer über mich urteilen kann, ist Jesus und sonst niemand. Einen gesegneten dritten Advent.